Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Petspot. Ein paar Tage nach dem Sieg der New England Patriots bei den New York Jets. 33-0 war das Ergebnis. 7-0 der Overall Record für die New England Patriots in dieser Saison. Das heißt, sie haben mehr Siege errungen, Christian, und damit ein Hallo an dich, als sie Punkte im Schnitt zugelassen haben in dieser Saison.
Stimmt, bei 6,8 oder so liegt das Average, ne?
Genau.
Ja, hi Felix, hallo ihr
super
Lieben da draußen.
Mein schönes Intro,
nachdenken.
Was ich mir so spontan überlegt habe, ist, hast du direkt erstmal in Frage gestellt.
Ja, weil ich immer nachdenken muss, weil eigentlich ist das 48 Punkte haben sie, glaube ich, insgesamt zugelassen, aber eigentlich müsstest du ja auch 14 davon abziehen, weil einer kam durch den Muff-Punt von Olszewski in Woche 3 gegen die Jets, glaube ich, im ersten Spiel gegen die Jets war das, und der andere war der Pick 6 von Brady, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre. Und eigentlich müsstest du die ja rausziehen aus der defensiven Leistung, und dann wärst du bei 34 Punkten und 34 durch 7, dann bist du bei 4,86 Punkten im Schnitt, die die Defense pro Spiel zulässt.
Aber ich sagte, was die Patriots zugelassen haben.
Und das ist auch wieder recht. Aber es ist die Frage, ob man zulassen sagen kann, wenn man eine Interception wirft, ne?
Ja, das doch, klar.
Ja, okay.
Definitiv.
Wir müssen jetzt keine semantischen Schreibgespräche führen.
Wir sprechen natürlich, wie gesagt, über das Spiel der New England Patriots bei den Jets. 33-0, das Ergebnis im Monday Night Game. Und natürlich auch über die Dinge, die sich danach zugetragen haben. Wir sprechen über Mohamed Sanu, der traded worden ist von den Atlanta Falcons. Wir werden über Tom Brady sprechen, der heute wieder ein Interview gegeben hat, so wie das jede Woche der Fall ist. Ein Radiointerview, da gab es so ein paar Spekulationen, die schon angeheizt wurden durch Adam Schefter beim ESPN-Booth am Monday Night Game, beziehungsweise davor. Das alles sind unsere Themen. Wir fangen aber natürlich an mit dem Spiel, zu Freude aller Patriots-Fans, denn das war ja wieder wie es
knapp,
man.
Ne?
Bitte?
Knapp.
Es war nicht wirklich knapp. New York Jets, die sich dachten, wir deferen, als sie den Cointoss gewonnen haben, und geben den Patriots den Ball, um sie mal so ein bisschen zu testen. Das war nicht die allerbeste Entscheidung von Adam Gase, denn die Patriots haben dann mit ihrem ersten Drive, der, ich glaube, fast 8 Minuten gedauert hat, haben den Touchdown erzielt über Sony Michel, und von da an ging es, im Grunde genommen nur noch bergab für die Jets, die Turnover von Sam Darnold und dann im Grunde genommen die Defense der Patriots, die das Spiel so derartig dominiert hat, wie wir es in dieser Saison auch nur nicht gesehen hatten, obwohl es eigentlich schon schwierig ist, irgendwie da nochmal Superlative drauf zu packen.
Na, Miami?
Ja, ich fand das gegen die Jets jetzt doch noch stärker, muss ich
sagen.
Weil
du die Jets grundsätzlich stärker einschätzt als Miami, ja. Okay.
Ja, und weil es auch noch dominanter war, finde ich insgesamt das Ganze. Aber gut, das ist dann ein Streiten auf sehr, sehr hohem Niveau. Sprechen wir über das Spiel. Wie gesagt, relativ früh, relativ eindeutig das Spiel gewesen. Was sind so, bevor wir zu unseren drei Themen kommen, good, bad und injured, was sind so für dich, oder was sticht für dich am meisten heraus, wenn du das Spiel jetzt so 2 Tage später dir nochmal den Kopf hervorkramst?
Dass ich extrem glücklich bin, dass ein weiterer Wide Receiver seinen Weg nach New England gefunden hat, denn die Offensive, weiß ich nicht mehr genau, das wird sich noch zeigen, aber ich hätte sehr starke Bedenken gehabt, was die Offensive angeht, denn das ist nicht so optimal, ne? Also es kann phasenweise sehr schön aussehen, aber halt nicht konstant, und das ist, ich weiß nicht, ob das auch eine Überreaktion ist, weil ich es aus den Jahren zuvor halt einfach ganz anders gewohnt bin als langjähriger Verfolger der Patriots. Da ist man eigentlich immer eine gute Offensive gewohnt, zumindest seit 2006 oder 2007, je nachdem. Nachdem Tom Brady seinen Durchbruch quasi als wirklich guter, überragender Elite Quarterback quasi gefeiert hat. Und das ist problematisch, denn ich habe mich immer so ein bisschen gefragt, was ist denn mal, wenn die Defense gegen ein besseres Team läuft und dann natürlich nicht einen Shutout zulässt, sondern auch gleichzeitig vielleicht nicht 4, 5, 6, 7, 8 Turnover quasi produziert. Und damit natürlich geht ja auch einher in der Regel auch eine deutlich bessere Field Position für die Offense, die dann ein kürzeres Feld nur zu überbrücken hat. Und wenn dann halt ein langer Drive fabriziert werden muss, dann kann es halt auch ganz anders aussehen. Nun war jetzt der erste Drive, wie du gerade schon gesagt hast, direkt eigentlich ein Paradebeispiel für den Patriots Drive, ne? 78 Yards und 16 Plays mit einem Touchdown das Ganze dann abrunden. Aber naja, das haben wir auch oft halt nicht funktionieren gesehen, auch in diesem Spiel.
Ja, wobei so ein bisschen, du hast recht, was die Ergebnisse angeht, aber dass der sozusagen der Cast-Off um Tom Brady war, auch in den Jahren ab 06, 07, nie wirklich so, dass du gesagt hast, wow. Also das waren nie die großen Namen, im Grunde genommen ist dieses Jahr nicht wirklich anders.
Naja, ich weiß nicht, du hast schon eine lange Zeit Gronk da gehabt oder dann halt Bennett.
Ja, aber du hattest Gronk.
Und Edelman. Und du hast jetzt in diesem Jahr hast ja. du halt kein Gronk-mäßige Qualität.
Das stimmt, aber du hast ein Backfield, wenn wir jetzt mal von Rex Burkhardt, wenn er demnächst zurückkommt, nochmal den da mit reinpacken, was so gut ist wie schon eigentlich noch.
Oh my God, who the hell cares?
Das Backfield.
Ja.
Dann Gronk war viele Jahre auch verletzt und ich erinnere mich an Saisons, in denen Austin Collie irgendwie von der Straße geholt wurde.
Ja, das war 2013, glaube ich, ne?
Der Arme, der eigentlich mit seinen ganzen Gehirnerschütterungen nie wieder hätte spielen sollen. Campbell Tompkins, all die Sachen, auch Aaron Dobson, das sind zwar Leute, die höher gedraftet wurden als jetzt Leute wie Jacoby Myers, aber im Grunde genommen hattest du das immer. Oder als man auch diesen Desperate Move hatte und Dion Branch nochmal zurückgeholt hat und der eigentlich auch schon ein bisschen drüber war, da gab
es. Perfekte Drive Starter. Ist immer 15 Yards tief gelaufen, dann 3 Yards zurück in der Comeback Route und dann chuck, first down.
Oder der arme Tyquan Underwood, der bis zum Super Bowl mitmachen durfte und dann rausgecuttet wurde. Also es war schon so, dass die Patriots nun nie, abgesehen von den Randy Moss-Jahren, mit Tom Brady wirklich eine Offense hatten, die gespickt war. Also es ist nicht umsonst, wurden schon zu Beginn von Tom Bradys Karriere Tight Ends aus der Defense sozusagen rekrutiert, sprich Mike Rabel etc. Also
ja, aber ich finde halt eben, du hattest halt immer den weißen fixen Slot-Receiver und Gronk. Irgendwie.
Ja, Gronk war ja auch nicht durchgehend, ne?
Okay. Ja, aber du bist zumindest in das Jahr mit ihm hineingegangen.
Ja, okay. Das ist, da gebe ich dir recht, aber was die Receiver sonst angeht, ich meine, wir können ja nur hoffen, dass, wenn alles perfekt ausgeht, dass Josh Gordon jetzt schnell zurückkommt, vielleicht schon zum nächsten Spiel, dann Philip Dorsett, Julian Edelman natürlich als der Fixpunkt.
Ja, dann sind eine Menge Waffen da, das stimmt.
Nikhil Harry und Mohamed Sanu. Das ist dann schon wieder extrem gut. Also das ist dann wirklich bei weitem nicht.
Extrem gut. Ja. So weit würde ich, glaube ich, noch nicht gehen. Da müsste ich mich erst an das Bessere überzeugen lassen. Aber es ist auf jeden Fall beruhigend, würde ich es nennen.
Ja, es ist auf jeden Fall ein tiefer Kader, sagen wir mal so, auf der Wide-Receiver-Position mit sehr, sehr viel Talent und vor allen Dingen auch sehr, sehr viel verschiedenem Talent, was ja extrem wichtig ist für die Patriots, um relativ so dass Josh McDaniels jede Woche einen Gameplan aufstellen kann, der kreativ ist, beziehungsweise der vor allen Dingen für den jeweiligen Gegner entsprechend gut oder sozusagen schwierig zu verteidigen ist. Und du hast dann sehr, sehr viele verschiedene Spieler. Du hast dann Edelman als den klassischen Fixpunkt für Brady aus der Slot. Du hast Mohamed Sanu, der alle Positionen spielen kann, der auch in der Slot spielen kann, der auch Outside spielen kann. Und dann hast du eben Philip Dorsett, der, wenn er One-on-One gedeckt wird, mit einem Doppelmove, wie wir es gesehen haben, immer für Yards Gutes. Du hast dann Josh Gordon, der extrem großen Catch-Radius hat und in der Regel auch viele Bälle fängt. Und vielleicht auch noch Nikhil Harry, von dem wir gar nicht wissen, was er noch alles kann, weil wir ihn leider noch nie wirklich sehen konnten, außer eben in dieser kurzen Preseason für ihn. Da ist schon noch viel, viel, viel möglich. Plus James White, Rex Burkhardt, auch wenn du sie nicht magst, beziehungsweise wenn du das Backfield
natürlich
etwas...
Natürlich mag ich
es. Wenn du sie etwas runterreden möchtest. Aber kommen wir...
Nein, ich will einfach nur sagen, also für mich sind halt diese Running Backs austauschbar.
Ja, das,
in der New England
das stimmt.
Offense.
Ja, jein.
Also ja, okay, austauschbar ist vielleicht zu viel. Das ist auch disrespectful, das will ich eigentlich auch so nicht sagen. Aber ich würde halt sagen... Sie sind nicht schwer zu finden für die Patriots. Das ist das, was ich
sage. Ja, aber sie sind vielleicht nicht schwer zu finden, was die Qualitäten angeht, aber sie zu implementieren, das dauert. Ich meine, James White hat
Ja, gut, das dauert halt immer so eine Saison oder vielleicht noch zwei.
Ja.
Ne? Das stimmt, ja. Ja, aber sie sind nicht schwer zu finden und auch nicht teuer. Das ist die Sache.
Also, ja, das gut, ist das. Aber das ist ja, wenn jetzt uns Leute zuhören, die vielleicht hoffen, dass die Patriots in diesem Jahr den Super Bowl gewinnen, dann interessiert die ja nicht, inwiefern es wirklich schwierig sein könnte, einen zweiten James White innerhalb der nächsten zwei Jahre zu implementieren, sondern das ist ja die Frage, wie können wir in diesem Jahr James White im Super Bowl 13 Catches. Okay. Kommen wir zum
Losing Running Backs, die sind natürlich immer ein Problem, ne?
Genau.
Entweder sie fumblen oder sie produzieren nicht.
Genau. Oder sie produzieren und fummeln dann nur in der Postseason, so wie the Garrett Blunt. Kommen wir zum gut, schlecht und verletzt. Fangen wir diese Woche mal ganz straight an mit gut. In dieser Woche wahrscheinlich relativ eindeutig, auch so wie in den letzten Wochen davor. Defense und dann so ein paar andere Spieler.
Ja, ich glaube, in den letzten Wochen haben wir es, glaube ich, auch immer so gemacht, dass wir mit der Offense angefangen sind, weil es so schwierig ist, bei der Defense immer einzelne Spieler herauszupicken, beziehungsweise einzelne Spieler eher nicht zu picken für das Gute. So würde ich es, glaube ich, eher nennen. In der Offense,
Ja.
Roberts?
Ja,
dann könnte man direkt in den Bogen schlagen zu Defense, der, ich glaube, zwei Snaps als Fullback hatte, die allerdings auch jetzt nicht wirklich erfolgreich waren.
Doch, er hat den Touchdown bereitet von Sonny Michel.
War das nicht
Elan Roberts
dritten, und da war er nicht mehr mit drin?
Nee, doch, er war als Fullback in einem Touchdown von Sonny Michel drin.
Okay, ja gut, dann Asche über mein Haupt, das tut mir leid. Ich weiß es nicht. Ich finde, Jules kann eigentlich auch genannt werden, aber der Drop, der war schon relativ mies. John Brady, eine durchschnittliche Performance. Ich tue mich ehrlich gesagt schwer. Also ich weiß nicht, Jacoby Myers vielleicht, aber auch nur, weil die Ansprüche an ihn nicht so hoch sind, wenn du mir folgen kannst.
Ja, definitiv. Aber was bei ihm natürlich sehr, sehr interessant ist und dass er einfach 100% sozusagen der Bälle gefangen hat, die zu ihm geworfen wurde. 5 von 5, auch wenn es nur 47 Yards sind, aber immerhin, er hat alles gefangen. Zwei davon waren auch nicht leicht. Das heißt, da hat er wirklich einen guten Job gemacht. Ich würde halt
Brandon Bolden. Oh, Entschuldigung.
Ja, ich würde halt eher Dorsett draufsetzen. Weil nicht nur wegen des Touchdowns, sondern auch, weil er sehr konstanter gespielt hat. Der Touchdown wirklich hat er sehr, sehr gut gemacht. Guter Catch insgesamt. Gegen den Besten, auch wenn er nicht gut gespielt hat, aber gegen den besten Corner der so, Jets.
Oh, der ist so wurstig. Also das ist so ein Fehleinkauf gewesen von den Jets. Also ich frage mich, ob die den nicht auf Injured Reserve setzen, damit sie nächstes Jahr cutten können und nicht noch riskieren, dass er sich verletzt in diesem Jahr.
Wir sprechen für alle, die es vielleicht nicht wissen, von Johnson, dem Cornerback, der Jets.
Letztes Jahr, glaube ich. Ne?
Genau, für sehr, sehr viel Geld gekommen ist, einer der Bestbezahlten auf der Position. Von daher, die würde ich auf jeden Fall draufsetzen. Ansonsten Brady, ich finde, insgesamt hat er gut gespielt. Ich würde ihn schon auf die gute Liste packen diese Woche mal wieder. Denn wenn ich mir überlege, die Interference von Johnson gegen Jacoby Myers bei dem Doppelmove wäre ein Touchdown gewesen, denn Myers wäre durch gewesen. Ja. Plus dieser Bubble Pass da zu James White, der dann auch nochmal tripped up wurde, war auch sonst ein Touchdown an der Seitenlinie, als er da einmal kurz noch hängen geblieben ist mit seinem Schnürsenkel an irgendeinem Gegner. Das heißt, dann wären es drei eigentlich sichere Touchdowns auch für Tom Brady gewesen in dem Spiel. Dann würde
Pass für Sonny Michel, relativ in der zweiten Hälfte, glaube ich, der Screen Pass, ne?
Der wäre auch.
Der hätte auch. Wobei, ich hab die All-22 noch nicht gesehen. Das ESPN, die Übertragung von denen war relativ mies, was Wiederholungen angeht. Yeah. Aber das sah auch sehr vielversprechend aus. Ein 3. und 10 oder so, oder 12 oder so war das, glaube ich, ne?
Ja, das heißt im Grunde genommen, das, was Brady gemacht hat, hätte auch gut für mehr als 250 Yards und einen Touchdown und eine Interception gereicht. Also es hätten auch 400 Yards knapp und 3 Touchdowns sein können, wenn man diese Pässe eben mit reinrechnet, die nicht ihm anzukreiden sind. Aber von daher.
Der Fahrradkette.
Hat er da einen guten Job gemacht, würde ich ihn diese Woche mal wieder, weil wir ihn ja auch in den letzten Wochen häufig als eher, Game Manager als Game Changer angesehen hatten, mal wieder auf die gute Liste packen in der Offense.
Quasi der Jimmy Garoppolo von New England?
Na, ist ein bisschen mehr als der Jimmy Garoppolo. Ansonsten von der guten Liste Nicht-Offense würde ich schon ganz gerne
Doch, ich bin noch Offense. Brandon Bolden würde ich, glaube ich, gerne drauf packen. Also der Catch war schon ordentlich, richtig ordentlich an der Sideline, Backshoulder. Durch einen Receiver im Prinzip auch noch durch. Das hätte im Prinzip meines Erachtens auch Pass Interference sein können, müssen, sollen. Also zumindest so, wie es gepfiffen wird. Oder siehst du was anders?
Ja, ich bin mir da nicht ganz sicher. Der Ball war bis von Brady eigentlich für den Backshoulder ein bisschen zu weit in die Mitte, also ins Feld reingeworfen.
Ja, der Pass war zu kurz, der Pass war nicht gut. Wenn er Brandon Bolden geleadet hätte, hätte es vielleicht sogar deutlich mehr werden können, wenn nicht sogar ein Touchdown. Ne? Ja. Also insofern, ich finde es schon erstaunlich, wie gut der zweite Stint von Brandon Bolden oder eigentlich im Prinzip schon vielleicht 10. Stint, so oft wie er gecuttet wurde in seiner Karriere bei den Patriots, wie gut er ist. Also deutlich anders als seine erste Phase, wo er bei den Patriots war, von, oh Gott, ich weiß gar nicht, wann ist der, 2013 oder so bis 2016 oder, weißt du das?
Könnte sein, könnte aber auch 12 schon gewesen sein, als er ins Team kam. Ja, er spielt sehr, sehr gut. Er hat offensichtlich relativ wenig, also er muss, glaube ich, das Gefühl, relativ wenig beweisen momentan. Ähnlich wie Jamie Collins spielt er relativ befreit, wenn man das vergleicht mit den Jahren zuvor, als er bei New England war. Dieses einmal zu einem anderen Team gehen und wiederkommen, scheint offensichtlich zu helfen.
Ja, das ist ein guter Trick von Bill Belichick. Ja. Auch bei Pat Chung war es ja auch ähnlich, ne?
Genau, Pat Chung, der das eine Jahr, glaube ich, nur in Philly war, wirklich eine Enttäuschung war in New England, bei den Eagles auch nicht wirklich großartig gespielt hat und dann zurückkam und einer der wirklich sehr, sehr, sehr vielseitigen, sehr, sehr, sehr guten Strong Safeties jetzt in der Liga ist. Und der ja auch das Spiel jetzt gar nicht gemacht hat, das zweite Spiel ausgesetzt hat, das heißt, der kommt ja auch noch demnächst zurück. Kommen wir gleich noch drauf, wenn wir über die Defense sprechen. Aber du hast vollkommen recht, Brandon Bolden spielt sehr, sehr, er scheint sehr, sehr viel Spaß zu haben momentan. Er hat sich auch sehr, sehr gefreut, können wir nachher vielleicht noch drüber sprechen, über seinen intended false start, als er da in der Coverage war für den Punt. Von daher scheint er Spaß zu haben, ihm scheint es zu gefallen, seine Rolle zu gefallen, auch die Rolle, dass er im Grunde genommen sehr, sehr viel eingesetzt wird, ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, ja, scheint ihm gut zu tun. Ich habe sonst noch für die gute Liste nicht Offense, sondern Special Teams Jake Bailey, der gefällt mir wirklich, wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen, diese Saison. Der Panther der Patriots, der sich durchsetzen konnte, er macht wirklich einen sehr, sehr guten Job, finde ich. Sowohl was seine Punts insgesamt angeht, was die auch, wo viele gesagt haben, er hat Probleme, was die Genauigkeit angeht, also die Dinger dann auch eben innerhalb der 10-Yard-Linie, nicht nur in inside 20 Yards, sondern auch wirklich so nah wie möglich an die Goal-Line zu schicken. Das macht er wirklich sehr, sehr gut. Und dass er 60 Yards, mehr als 60 Yards punten kann, das wissen wir, aber er scheint wirklich einen sehr, sehr großen Schritt gemacht zu haben, was seine Genauigkeit angeht.
Ja, war nicht auch wieder ein Punt dabei, der so ein bisschen geschenkt war? Also der, ich meine, aus der eigenen Endzone oder so relativ weit tief im eigenen Feld und dann nur so 30 Yards oder sowas?
Ja, er hatte ein Jahr, der war irgendwie so 35 Yards, der war irgendwie nur so bis zur Mittellinie knapp.
Ja. Das ist halt die Sache. Also ja, ich gebe dir völlig recht. Er hat verdammt viele richtig gute Punts. Aber ich finde halt auch doch immer wieder zwischendurch welche, die halt so richtig mies sind. Ne? Und können wir jetzt drüber streiten, ob das für die gute Liste reicht oder nicht. Ich will mich da nicht querstellen, aber ich weiß nicht, ob ich ihn draufpacken würde.
Ich frage mich halt auch manchmal, ob manchmal nicht auch vor allen Dingen in so einem Spiel Belichick nicht dann auch so ein bisschen gambelt und ihm sagt, kick ihn mal ein bisschen kürzer, mal gucken, ob wir nicht irgendwie einen Fumble kreieren können dadurch oder ähnliches. Ja. Könnte ich mir halt manchmal schon vorstellen, ich meine, der Returner ist Braxton Berrios, der ehemalige Patriots und also, was er halt extrem gut kann, finde ich, das beeindruckt mich sehr, ist, ob es jetzt ein kürzerer Punt ist, aber auch ein längerer, er hat eine extreme Hangtime, also er schafft es wirklich, den Ball sehr, sehr hoch zu kicken und die Hangtime wirklich so extrem hoch zu halten, dass vor allen Dingen dann natürlich Matthew Slater sehr, sehr viel Zeit hat, entweder das Ganze zu covern oder eben sehr, sehr viele, ja, Patriots um den Returner schon rumstehen. Mhm. Und gerade bei dem kürzeren Punt ist dann natürlich die Einladung an den Returner groß zu returnen. Aber ja, wenn du dann eben so viel Hangtime hast, dann kann daraus natürlich gerne mal auch dann irgendwie ein Fumble oder ein Muff-Punt entstehen. Von daher insgesamt bin ich sehr, sehr zufrieden mit ihm.
Das wird vermutlich jetzt auch noch deutlich besser werden, denn die Patriots haben Justin Bethel gesigned, der just von den Ravens entlassen wurde aufgrund von Compensatory Picks Berechnungen auf Seiten der Baltimore Ravens. Und Pro Bowl Special Teams Player, der vermutlich auch auf der Gegenseite von Slater dann spielen wird. Sehr interessant. Also das, ich glaube, dass das Special Teams Play nochmal eine Spur besser wird. Also da bin ich sehr, sehr freudig drüber.
Kommen wir, auch wenn wir nicht vieles Neues berichten können, was die Defense angeht, vielleicht hast du jemanden, den du auf die gute Liste packen möchtest, oder möchtest du einfach nur die Defense als solche auf die Liste packen? Wen hast du auf die Liste?
Ja, das ist sehr schwer. Devin McCourty hat jetzt seine 5. Interception, habe ich das richtig im Kopf?
Ja.
Ich weiß es nicht. Das ist echt schwierig. Ich finde, Gilmore hat einen ziemlich guten Job gemacht.
Mhm.
Wie viele Receptions hat er zugelassen? Nicht wirklich viel, ne?
Ich glaube, eine an Robbie Anderson.
Ja, eine an Robbie Anderson, genau.
Und da hat er auch Off-Coverage gespielt, also hat ihm im Grunde genommen diese 10 Yards da geschenkt.
Ja.
Aber er hat, ich glaube, er hat Robbie Anderson fast das komplette Spiel oder den Großteil des Spiels gecovert, und Robbie Anderson hatte 8 Targets und hatte eine Reception. Das ist halt
eine Reception und eine Interception, ne?
Ja, das ist schon sehr, 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 sehr stark.
Ja, also insofern, aber ist auch die Frage, inwiefern man immer wieder dann Gilmore quasi erwähnen muss, aber eigentlich muss es schon sein, ne?
Bist du denn, alle schreien ja jetzt auf einmal schreien ja alle, vor allen Dingen immer die Kommentatoren, ja, Gilmore, unumstritten bester Corner in der Liga. Würdest du das unterschreiben? Du bist ja ein großer Fan von den Abstufungen Elite und gut und schlecht und wer ist der Beste und wer ist der Allerbeste.
Nee, das eben nicht. Wer ist der Beste, wer ist der Allerbeste, das mag ich eben nicht gerne.
Ich weiß, das war nur ein Scherz.
Okay, gut.
Würdest du Gilmore denn als den besten Corner momentan in der Liga betrachten?
Ich habe da kein Problem mit, ihn als besten Corner der Liga zu bezeichnen. Ja, doch, also ich denke auch, die anderen Kandidaten dafür haben jetzt nicht so ein starkes Jahr gehabt. Deswegen, doch, finde ich schon in Ordnung, ja.
Okay. Dann hüpfen wir doch.
Allerdings ist halt auch, das darfst du halt auch nicht vergessen, wenn du in einer so starken Defense spielst, wird natürlich das Cornerback-Play auch entsprechend leichter, ne? Aber das ist halt schwer zu quantifizieren und dementsprechend nicht wirklich ein gutes Argument.
Wie sehr überrascht es dich eigentlich? Weil mich hat es auch in diesem Spiel mal wieder überrascht, weil ich so ein bisschen zurückgedacht habe vor der Saison in der Offseason, als wir schon gedacht haben, okay, die Defense müsste eigentlich besser werden, aber man ist ja bei den Patriots nie so wirklich sicher. Wie sehr bist du überrascht, dass diese Defense wirklich derartig gut spielt? Und ich, wie gesagt, ich fange nicht die Diskussion an, dass wir über irgendwelche Gegner sprechen, wie gut oder schlecht sie waren. Das kann man von mir aus am Ende der Saison machen, sondern ich rede jetzt von diesem Fakt, und einen Quarterback in der NFL bei 86 Yards zu halten, so viele 4 Interceptions zu holen, egal welches Team das ist, ist außergewöhnlich, und das über 7 Wochen zu schaffen, ist genau außergewöhnlich. Wie sehr bist du davon überrascht?
Ja, also von der Stärke absolut überrascht. Das hätte sich kaum jemand, glaube ich, erträumen können im Vorfeld der Saison, dass es so aussieht, wie es jetzt aussieht. Also es gab durchaus berechtigte Hoffnung, dass es besser wird. Aber es gab auch viele Moving Parts, wo nicht genau klar war, wie sich das entwickeln wird. Wir wussten nicht, wie Jamie Collins an den Start kommt, ob er dann wieder egoistische quasi Freelancing Jamie Collins ist, den wir noch von, war das 2015 sein letztes Jahr?
Mhm.
Ja, ob es so wird oder ob er dann den Durchbruch hat, den er hat. Wir wussten es nicht, wie es mit Hightower aussieht, denn er wird immer älter und hat immer mit Verletzungen zu tun und verpasst immer mal seine Spiele. Das war im Vorfeld nicht abzusehen. Ja, also Trey Flowers weg, dafür kommt Michael Bennett. Michael Bennett hätten wir eigentlich gedacht, dass er einen deutlich größeren Einfluss hatte aufs Spiel, als er hatte bis jetzt. Ich glaube, insgesamt ist sein Snap-Count mittlerweile auf, 11 oder 13 Snaps runter. Dieses Spiel war sowieso gesperrt, weil er sich, so wie es aussieht, in die Haare bekommen hat, weil er nicht genug Snaps bekommt. So wirkt das auf jeden Fall von außen. Ob das am Ende stimmt, wissen wir nicht. Und er hat es selber als philosophische, wie nennt man das? Disagreement? Unterschiedliche Meinung?
Ja, Meinungsverschiedenheit.
So. Meinungsverschiedenheit, genau. Beschrieben. Also das, das ist schon enorm. Auch dass die Patriots mit so viel Pressure spielen, finde ich sehr, sehr positiv. Denn ich habe das Gefühl, ich habe die Zahlen leider nicht da, aber die Patriots blitzen enorm viel.
Ich glaube, das zweitmeiste Team Druck. Momentan in der Liga.
Genau, hinter, nee, nicht hinter den Lions, ne?
Nee.
Das war die Man-Coverage-Geschichte. Da sind sie auch das zweitmeiste Team.
Das wissen wir aus den England-Zeiten.
Genau.
Der rusht immer nur gerne drei Leute. Um dann
ja, und das ist halt sehr, sehr positiv. Finde ich schon erstaunlich, dass die Patriots das machen. Aber es liegt doch sicherlich damit zusammen, dass sie ein sehr tiefes Defensive Backfield haben, mit guter Qualität dahinter, mit sehr guter Qualität dahinter. Die es dann halt auch ermöglicht, dann vielleicht eine etwas längere Zeit in Man-to-Man halt auch effektiv zu sein. Gepaart natürlich damit, dass es jetzt zu Beginn der Saison gegen nicht unbedingt erfahrene und gute Quarterbacks ging. Das ist natürlich eine Sache. Wir werden in einem Monat, wenn wir deutlich bessere Prognosen geben können über die Patriots Defense und wie stark sie tatsächlich ist. Und das wird sehr spannend sein. Aber so langsam gewöhne ich mich daran, dass die Patriots wohl das ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich 50-50 ist, dass die Patriots dieses Jahr keine 30 Punkte zulassen. Und das ist beruhigend, denn ich glaube in einem Spiel, ich glaube die Patriots Offense kann eigentlich in jedem Spiel 30 Punkte erzielen.
Ja, wenn sie wirklich dazu gezwungen wird, dann auf jeden Fall, ja. Kommen wir zur schlechten Liste, die vielleicht dann etwas länger oder leichter zu füllen ist. Du hast den Start sowohl, jetzt machen wir einfach übergreifend, Offense, Defense, Special Teams, whatever. Wen würdest du auf die schlechte Liste packen?
Penalties, Defensive Penalties vielleicht?
Ja.
Das ist durchaus eine Sache, die war nicht wirklich schön. Hat zumindest bei einem Drive dazu geführt, dass die Jets in die Red Zone gegangen sind. Glücklicherweise hat Sam Darnold sich dann erschreckt und wir wissen nicht genau, zu wem er dann den
Brooks
Ball geworfen hat.
Oder Harmon, einem von beiden.
Genau. Das ist sicherlich eine Sache, die nicht gut war. Und wenn ich es ein bisschen präzisieren würde, ich weiß nicht, es ist. Ich finde auch nicht, dass jetzt wirklich jemand auf die schlechte Liste tatsächlich draus muss. Vielleicht Sony Michel, aber JC Jackson hat einige Penalties gehabt und dementsprechend auch einiges zugelassen an Pässen, ne? Also nicht nur Penalties, wo ich sagen würde, okay, könnte ich mir überlegen.
Ja, definitiv. JC Jackson habe ich auch nicht nur durch die Penalties, sondern auch die Sachen, die er zugelassen hat. Das ist natürlich auf hohem Niveau auf die schlechte Liste gepackt. Auf der anderen Seite würde ich ganz gerne Marshall Newhouse aufpacken, der wieder mal sehr, sehr viel zugelassen hat als der Left Tackle. Und ich hoffe wirklich sehr, dass Isaiah Wynn zurückkommen kann. Dass Isaiah Wynn für das Finale dieser Saison für die Postseason dann fit sein kann, wirklich auch fit bleiben kann. Denn das, was ich von ihm zu Beginn gesehen habe, lässt mich doch hoffen, dass er das nochmal auf ein neues Level hebt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, seitdem Isaiah Wynn raus ist, ist insgesamt die Offensive Line auch schwächer geworden, weil einfach ein sehr, sehr starkes Glied in der Kette weggebrochen ist. Und Marshall Newhouse macht es okay, glaube ich, für das, was er kann. Macht einen guten, soliden Job, aber wenn er gegen einen guten Pass-Rusher antreten muss, one-on-one, keine Hilfe hat, wird es mir doch ein bisschen zu schnell, zu heiß für Brady da hinten.
Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Ich finde nur, dass Newhouse im Prinzip nicht kritikfähig ist, denn es ist eine Bredouille, in der die Patriots waren. Sie mussten, haben irgendeinen Tackle von der Straße aufgelesen und er ist keine Katastrophe. Und das ist für mich eigentlich schon Grund genug, ihn auf eine gute Liste zu setzen, würde ich jetzt mal so. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe schon, ja. Deswegen, er macht das, was er machen soll, macht er okay. Die Frage ist halt nur, wie gut ist okay, wenn es dann wirklich in die entscheidenden Spiele in dieser Saison geht, vor allen Dingen dann, wenn es in die AFC Playoffs geht, Championship Game etc., wovon wir mal ausgehen, dann...
Aber da ist tatsächlich, da hoffe ich natürlich auch massiv darauf, dass Isaiah Wynn zurückkommen kann und das Level of Play nochmal anheben kann. Und ich gehe auch ehrlich gesagt davon aus. Also ich sehe die Wahrscheinlichkeit dafür sehr, sehr hoch.
Ja, es ist halt einfach wichtig, weil wenn es ein enges Spiel ist, wir haben das in dieser Saison jetzt ja nur einmal so wirklich erlebt, zum Beispiel in dem Spiel gegen Buffalo. Es war dann schon so, wo du gedacht hast, okay, die Offense muss jetzt mal was zeigen. Und wenn ich mir das so, wenn ich das so ein bisschen tradiere auf die Postseason und du hast dann ein Spiel, das eng ist, meinetwegen das AFC Championship Game, und du musst jetzt scoren, du musst jetzt was machen. Und dann hast du irgendwie den Left Tackle, der die Millisekunde den Block nicht erhalten kann, Strip Sack, all das, was wir schon erlebt haben, das wäre halt sehr, sehr ärgerlich, wenn es daran dann scheitern sollte. Von daher hoffe ich da mal sehr auf Isaiah Wynn.
2015-Style.
Ja. Sonst noch jemand bei dir auf der Liste?
Ja, Sonny Michel.
Hast du ja gesagt, genau.
Ja, aber noch nicht erläutert, ne? Nur so einen Raum geworfen.
Möchtest du es erläutern?
ja, ich weiß nicht. Es ist echt sehr frustrierend, wenn man ihn sieht. Das ist natürlich auch, liegt natürlich einfach daran, wo er gedraftet wurde. Jetzt ist für mich auch noch immer noch nicht klar, wer Sonny Michel als Spieler ist. Also nachdem er in der letzten Woche einigermaßen viele Bälle gefangen hat und im Passing Game ganz gut produziert hat, hat er in diesem Spiel einen möglichen Touchdown, wir hatten eben schon kurz angesprochen, den Screen Pass gedroppt. Gut, auch das kann immer mal passieren. So, ne? Ist jetzt auch noch nicht unbedingt das der Weltuntergang. Aber seine Rushing-Fähigkeiten, auch wenn sie mit der Offensive Line natürlich auch zusammenhängen, sind mäßig. Und das ist halt die gleiche Geschichte, da hatten wir uns auch schon ein paar Mal drüber gestritten, als du sagtest, dass LeGarrette Blount so gut in den Playoffs war und ich mir dann einfach gesagt habe, ja gut, okay, aber da kannst du dann halt auch mehr oder weniger super viele Menschen hinstellen, Spieler hinstellen, die das Ähnliches, also ähnliche Running-Back-Erfolge quasi erzielt hätten, und so sehe ich das jetzt auch mit den 3 Touchdowns von Sonny Michel und würde ihn trotz dessen auf die schlechte Liste packen.
Also meinst du, es war eher so ein Jonas Gray-Moment in das Spiel? Wir hoffen mal.
Das ist das perfekte Beispiel. Er ist in einem Spiel rusht dafür, ich glaube, 203 Yards gegen die Colts und im nächsten 4 Spiel.
4 Touchdowns?
Ist er, ja, im nächsten Spiel spielt er noch irgendwie 5 Snaps und danach ist er irgendwie gecuttet worden und arbeitet in irgendeiner, keine Ahnung, Frittenschmiede oder so.
Ja, er ist zu spät zum Meeting gekommen. Deswegen hat er das darauffolgende Spiel nicht gespielt und von da an hat er nie wieder gespielt, Jonas Gray damals.
Das ist so, diese Short-Yardage-Geschichten, davon produzieren die Patriots halt im Jahr super viele Situationen, wo sie in der 5-Yard-Linie des Gegners stehen. Und da ist dann für mich, das ist so, klar, das erfordert auf jeden Fall Skill. Das ist immer schwierig, das muss ich auf jeden Fall erwähnen, weil das sonst völlig abwertend klingt. Aber es gibt sehr viele Running-Backs, die das können. Und das ist nicht das, was ich erwarte von dem, ich erwarte mehr von einem Running-Back, der in der ersten Runde gedraftet wird.
Ja, er ist mit Sicherheit, was seine Elusiveness angeht oder seine Big-Play-Ability, nicht unbedingt First-Round-Talent, da gebe ich dir definitiv recht. Also da gibt es andere Backs in der Liga, die das deutlich mehr haben. Insgesamt ist es aber auch, das Running Game ist halt auch ein totaler, kompletter Team-Effekt. Und da gehört die O-Line dazu, vor allen Dingen, da gehört der Quarterback dazu, der das Ganze liest und vielleicht die Protection ändert, beziehungsweise die das Play-Calling dann nochmal auf dem Feld ändert. Dazu gehört bei den Patriots extrem ein Fullback, die beide jetzt ausgefallen sind, auf IR gelandet sind. Und was natürlich richtig ist, was du sagst, es gibt viele Running Backs, die eben diese Short-Yardage-Sachen können. Es gibt aber auch, und das haben wir in dieser Saison schon so häufig gesehen, wie viele Teams schon an der Goal-Line gescheitert sind, wenn sie den Touchdown brauchten, wie viele Teams schon an der Goal-Line gescheitert sind mit ihrem vierten Versuch etc.
Na gut, das sind die Patriots aber auch, ne?
Ja, aber die Chance ist deutlich höher dank Sony Michel, finde ich. Es gibt sehr, sehr viele auch andere gute Running Backs oder Running Teams, die da deutlich mehr Probleme haben. Von daher bin ich zumindest, was das angeht, happy, dass er diese Sachen verwandelt. Weil auch das ist so eine Sache, ja. Du möchtest da nicht scheitern, genau in diesem
Natürlich.
Moment. Und ja. Ich kann damit leben, wenn er nicht 120 Yards läuft. Ich kann damit leben, wenn er nicht jeder sechste, siebte Run quasi durchbricht und selbst 16, 18, 19, 20 Yards lang ist. Damit kann ich leben, wenn er das nicht produziert, solange er in den Momenten, in denen es um 6 Punkte geht, da ist und das produziert. Und insofern würde ich dir
das kann ich nicht.
Leicht widersprechen.
Nee, damit kann ich nicht leben, denn die Offensive hat nicht das Potenzial, um nur über das Passing-Game konstant über die gesamte Saison offensiven Erfolg zu erzielen. Sie braucht ein respektables Laufspiel, um unter Umständen natürlich auch mal ein bisschen Play-Action aufzuziehen, um die Defense ehrlich zu halten, wie es dann so schön heißt.
Ja, aber
und das ist meines Erachtens bis jetzt
Das Play-Action-Spiel von den Patriots funktioniert. Es hat auch einfach nur so ein bisschen gelitten, weil die Receiver sich trotz Play-Action nicht wirklich frei machen konnten. Die Defense, ja. Um es ehrlich zu halten, wie es so schön gesagt wird immer, die respektiert den Lauf auch, wenn er dreimal hintereinander für 7 Yards geht. Und die respektieren
dreimal hintereinander für 7 Yards. Achso,
also wenn
insgesamt.
Ja, wir sagen, ja. Keine Ahnung, er produziert, sagen wir mal, in 2 Läufen 7 Yards, dann respektiert die Defense schon auch das Laufspiel.
Wenn Herr Bowen hat das produziert.
Das hat er ja auch schon, das kann er auch, glaube ich.
Ja.
Also, man darf auch nicht vergessen, die Teams, gegen die sie gespielt haben, wo ja viele immer sagen, oh, das sind alles so schlechte Teams in der NFL, das sind alles insgesamt keine schlechten Defenses, gegen die sie gespielt haben. Wenn man sich das Overall anguckt, abgesehen jetzt mal meinetwegen von Washington, von Miami, aber sowohl die Jets sind keine schlechte Defense, die Bills sind vielleicht mit den Patriots oder nach den Patriots und den 49ers die beste Defense in der Liga. Das heißt, das waren jetzt auch nicht gerade super leichte Aufgaben für die Offense und ich glaube, eine Defense, die das First Down beispielsweise verteidigt, die respektiert den Lauf, auch wenn er vorher nur im Average 3 oder 2,9 hatte. Von daher mache ich mir darum nicht
so viel. Ja, das kann sich halt mit der Zeit auch ändern. Ne? Also ich glaube, diese Geschichten sind Sachen, das sind eher so Langzeittrendgeschichten. Wenn du über 3-4 Wochen ein wirklich miserables Laufgame hast, dann ändert sich das ja auch insofern schon, dass du auch anderes Personal bekommst. Personal, also andere Personaleinheiten quasi dann der Defense aufs Feld geschickt werden, ne? Dass du dann eher gegen leichtere Boxen gehst,
ja.
Und dann auch darauf gecoacht wird, in der Woche da auf das Spiel hin, dass gesagt wird, okay, lass den Lauf ein bisschen außer Acht und geht eher so ein bisschen safe in Richtung Play-Action. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die sich dann eher über Wochen zeigt und nicht in einem Spiel selbst.
Lass es sozusagen kommen. Ich meine, wir haben es letztes Jahr gesehen gegen die Chargers, die Erfolg hatten gegen eine Run-Heavy-Offense mit den Ravens und dann gesagt haben, wir machen das gleich gegen die Patriots. Und dann haben die Patriots halt einfach gesagt, okay, wir laufen stumpf. Und wenn sie dann einfach stumpf laufen und die Spiele gewinnen in den Playoffs, bin ich absolut fein damit.
Ja, mir geht es am Ende auch nur darum zu gewinnen. Das ist Style Points sind zweitrangig. Die sind quasi Bonuspunkte und nicht das Ziel.
Bonus war auch, dass sich, glaube ich, so keiner wirklich verletzt hat. Zumindest keine schwereren Verletzungen. Abgesehen von den üblichen Schrammen und Macken habe ich keinen auf meiner Verletztenliste diese Woche.
Geht mir ähnlich. Es gibt halt nur so ein paar Wehwehchen, würde ich es tatsächlich mal nennen, die noch so rumhängen. Du hast eben Gordon schon angesprochen, Patrick Chung, der hat ein Spiel ausgesetzt, dann hat er vorletzte Woche gespielt und ist wieder ausgesetzt.
Er hat auch nicht ganz gespielt, er hat relativ kurz dann nur gespielt gehabt. Ja.
Ja. Also insofern, das sind alles Dinge, die sind, glaube ich, eher so Kurzzeitgeschichten und das ist verkraftbar. Jetzt, denke schon, das ist verkraftbar.
Ja, Rex Burkhardt kann man vielleicht noch nennen, der kurz davor steht, auch wieder zurückzukommen. Und die beiden Tight Ends Lacoste und Izzo, die dann vielleicht mit Ben Watson oder vielleicht wird auch nochmal wieder einer gecuttet, denn wir kommen gleich nochmal zu den Roster Moves, wo ja noch was passieren kann. Kommen wir vielleicht dann jetzt einmal zu dem großen Trade, Christian, der dann kurz nach dem Spiel passiert ist, als die New England Patriots sich einigen konnten mit den Atlanta Falcons. Wir haben es gestern im NFL Tuesday natürlich auch schon besprochen. Rutgers Produkt, das heißt Bill Belichick mag es sehr, Mohamed Sanu, man hörte, dass sie schon lange, lange Zeit an ihm dran waren, es aber immer nie wirklich realisieren konnten, wahrscheinlich weil sie gesagt haben, so viel Geld wollen wir nicht bezahlen für einen Wide Receiver, haben es jetzt geschafft für einen 2020 Zweitrunden-Pick, haben sie ihn geholt, Mohamed Sanu, damit jetzt schon im Training heute bei den New England Patriots. Und wir werden sehen, inwiefern er vielleicht, kommt auch auf die Verletzungen an, die wir gerade eben angesprochen haben, eingesetzt wird gegen Cleveland. Aber auf jeden Fall, so wie ich das sehe, für die Patriots ein sehr, sehr guter Trade, ein sehr, sehr guter Wide Receiver, der in dieser Situation im Jahr zur Verfügung stand.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch sehr zufrieden damit. Sanu ist ein wichtiges Teil für die Offensive, der in vielen Bereichen wahrscheinlich wird helfen können. Ganz speziell finde ich beeindruckend die Separation, die er generieren kann. Das ist, ich glaube, eine Stat, die werdet ihr wahrscheinlich auch schon irgendwie mitbekommen haben, wenn ihr ein bisschen bei Twitter unterwegs seid, dass er irgendwie die meiste Separation quasi generiert hat in der ganzen Liga mit minimal 20 gefangenen Pässen oder so. Irgendwie in diese Richtung, ich glaube 3,7 Yards hatte er dort gehabt. Gerade das ist was für die Patriots extrem wichtig ist, meines Erachtens, wenn sie gegen gute Defenses laufen, die gut Man-to-Man spielen können, dann das waren immer die Defenses, die den Patriots in der Vergangenheit Probleme bereitet haben. Und dementsprechend bin ich da sehr zufrieden mit. Ich bin ein bisschen skeptisch, was den Preis angeht. Und ich hoffe immer noch so ein bisschen darauf, dass am Ende rauskommt, dass die Falcons im Prinzip einen großen Teil des Gehaltes von Sanu quasi gefressen haben und dass es deswegen ein Second-Round-Pick wurde. Denn gestern Emmanuel Sanders ist für einen Dritt- und Viertrunden-Pick, habe ich das richtig in Erinnerung? Und ein Fünftrunden-Pick kam zurück, ne?
Genau.
Getradet worden. Deutlich weniger, weswegen ich mich auch bestätigt sehe in der Sache, dass der Preis hoch war. Auf der anderen Seite wird auch viel gesagt, dass viele Teams quasi interessiert an Sanu waren und vielleicht auch deswegen der Preis einfach so hoch war. Und ja, aber das würde ich voneinander trennen. Also ich finde den Preis hoch, aber freue mich trotzdem über den Trade.
Ja, absolut. Also ich bin auch sehr, sehr happy. Ich mag Mohamed Sanu schon auch lange in seiner Zeit bei den Bengals. Hat er immer so ein bisschen geliebäugelt, dass die Patriots leicht den Move machen. Und er bringt wirklich sehr, sehr viel mit. Seine Einsetzbarkeit, seine
Vielseitigkeit.
Vielseitigkeit, danke. Ja, genau. Seine Vielseitigkeit, sowohl eben als Slot Receiver. Er kann gut gegen Man. Er kann aber auch sehr, sehr gut vor allen Dingen in der Zone Coverage, gegen die Zonenverteidigung, so rum ist richtig, spielen. Er ist sehr, sehr starker Receiver, gut nach dem Catch. Also er bringt im Grunde genommen alles mit, was du brauchst. So ein bisschen vergleichbar mit Josh Gordon, plus dass er eben noch eine Einsetzbarkeit hat, beziehungsweise vielseitig einsetzbar ist, auch in der Slot. End Routes kannst du mit ihm laufen und kannst mit ihm sehr, sehr viel machen und er ist offensichtlich auch, so wie man es hört und deswegen hat wahrscheinlich auch Bill Belichick irgendwie so ein Fable an Rutgers-Playern, er ist in der Lage, gut und schnell zu arbeiten, beziehungsweise schnell das Playbook wahrscheinlich aufzunehmen.
Football-Intelligenz.
Genau, er bringt diese Intelligenz mit, die Bill Belichick mag, er bringt dieses Team-First, er bringt dieses schnell irgendwie den Job machen, der von mir verlangt wird und nichts irgendwie extra fancy-mäßiges. Er ist relativ ruhig und still. Eigentlich perfekt für die Patriots, für den Patriot Way, der immer irgendwie beschrien wird. Und als Receiver mag ich ihn wirklich sehr, sehr gerne. Also er kann auch wirklich die Contested Catches bringen. Also im Grunde um alles, was du brauchst und vor allen Dingen von einem Receiver, der in dieser Zeit dann auch verfügbar ist. Und deswegen finde ich den Second-Round-Pick, selbst wenn sie das Gehalt zahlen müssten, Denn ich weiß gar nicht, ob der schon durchs Transaction, doch Wire ist er jetzt durch, hat er trainiert.
Ja, ich glaube, die Patriots haben den offiziell bestätigt jetzt heute. Das heißt, das machen die eigentlich dann immer, wenn quasi, wenn sie es nicht mehr verbergen können. Also wenn es quasi durch das Wire dann durch ist und dann haben natürlich auch Media-Leute Zugriff darauf und dementsprechend machen sie es dann, glaube ich. Also es müsste jetzt schon durch sein.
Ja. Und
stimmt, Bill Belichick hatte gestern noch irgendwas gesagt von wegen irgendwie procedural stuff oder so müssten sie noch machen in der Pressekonferenz, ne?
Ja.
Insofern, ja, vielleicht fressen die Falcons ja noch ein bisschen Gehalt.
Ja, und selbst wenn nicht, ich finde auch sonst den Zweitrunden-Pick völlig in Ordnung, weil er bringt wirklich ein extremes Upgrade zu dem ganzen Receiving Core, das durch die Verletzung gebeutelt ist, aber eben auch einfach so ein bisschen frischen Wind reinbringt, den die Patriots definitiv gebrauchen können und er einfach auch eine Präsenz mitbringt, die eine gegnerische Defense beachten muss. Er ist jetzt nicht irgendwie so ein, auch wenn das jetzt, soll jetzt nicht böse klingen, aber er ist jetzt nicht irgendwie Jacoby Myers, der dann auf dem Feld steht, sondern es ist Mohamed Sanu, den die Defense ganz anders verteidigen muss, mit anderen Leuten verteidigen muss und von daher ist es sehr, sehr wichtig, dass man da tauschen kann und das, was wir bei der Patriots Defense sehen, dass sie eben mit vielen guten Spielern extrem stark sind, dadurch, dass sie immer wieder wechseln können, immer wieder neues, frisches Personal reinbringen, Personal, das vielleicht für den 1:1 Moment deutlich besser ist. Genauso kannst du es dann in der Offense machen, sodass du die Defense sich nicht einfach eingrooven lassen kannst, die dann einfach sagen können, okay, wir haben da jetzt Jacoby Myers, Edelman, den wir eh nicht irgendwie so ganz in die Finger kriegen, aber so einigermaßen und Gordon und Dorsett. Eigentlich alles relativ klar. Neben so unsere Chancen, was die Running Backs angeht mit James White, aber jetzt hast du da eben Sanu, den du wieder ganz anders verteidigen musst. Von daher ist es wirklich ein sehr, sehr guter Trade.
Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Nur bei den Kosten vielleicht nicht ganz so.
Ja, als sozusagen korrespondierender Move haben die Patriots dann den Tight End Eric Tomlinson, den sie kurz vor dem Jets-Spiel geholt hatten, der ja auch relativ viel gespielt hat, rausgeworfen, um Platz zu machen im 53-Mann-Kader. Dann gab es noch einen interessanten, muss man auch wirklich sagen, Move der Patriots. Und zwar haben sie Justin Bethel, der geführt wird als Cornerback, aber einer der besten Special-Teams-Player ist. Vormals bei den Cardinals, dann bei den Ravens. Die Ravens haben ihn rausgeworfen und die Patriots haben ihn zum Visit eingeladen und ihn direkt zum Vertrag dann auch bewegen können. Und er ist wirklich ein extrem guter Special Teams Player. Und er ist auch eigentlich ein Core Special Teams Player, das heißt, er macht nichts anderes, ähnlich wie Matthew Slater. Er spielt auch die gleiche Position wie Matthew Slater, das heißt, dieses schon jetzt sehr, sehr gute Special Team Core der New England Patriots wird dadurch extrem aufgewertet und du hast die vielleicht besten Special Teams Player in der Liga in einem Team mit eben Justin Bethel und Matthew Slater.
Ja, habe ich ja eben schon gesagt.
Ja, ich wollte es nur noch mal als den Move noch einmal
noch mal klar herausstellen.
Genau.
Nee, ich bin auch sehr, also das ist vor allen Dingen, weil es sehr, sehr cheap sein wird. Also ich vermute mal, dass er wahrscheinlich das Minimum verdient. Dementsprechend ist das dann auch absolut ein Value, das sehr hoch ist. Korrespondiert damit ist Jordan Richards auch wieder rausgeflogen, der hauptsächlich auch nur für Special Teams quasi unter Vertrag genommen wurde. Dementsprechend denke ich mal, ist es auch noch nicht mal teurer geworden. Also insofern einfach Win-Win, denke ich. Und vielleicht kriegt er dann auch noch einen Super Bowl-Sieg, also sogar Win-Win-Win. Je nachdem.
Win-Win-Win. Kommen wir zu dem Thema, was wir auch noch haben, Christian. Das ist so ein bisschen angerissen worden vor dem Monday Night Game von Adam Schefter. Eine Thematik, die eigentlich so ein bisschen ruhig war wieder. Aufkam das Ganze, als Tom Brady sein Haus sozusagen zum Verkauf gestellt hatte. Dann ja, haben sich die Leute ihre 2-3 Tage drüber ausgelassen und aufgeregt, beziehungsweise ihre Theorien gesponnen. Dann wurde es wieder ruhig eigentlich. Jetzt kam das wieder auf, weil eben Adam Schefter, dem ja viele einfach, keine Ahnung, blind einfach mal unterstellen, dass er der Insider überhaupt ist und eigentlich alles weiß, der hat dann eben vor dem Monday Night Game gesagt, Tom Brady wird oder plant, die Saison noch zu spielen und das war's dann. Er könnte sich sogar vorstellen.
Hat er das berichtet oder hat er gesagt, er glaubt, dass es so ist?
Ja, wie hat es, glaube ich,
Daub
formuliert?
Er hat gesagt, dass er glaubt, dass es
ja,
ist.
Natürlich. Also er wird jetzt niemals sagen, ich weiß es auf jeden Fall, sondern er vermutet es ganz stark, beziehungsweise seine shady Argumente dann vorgebracht, dass auch Alex Guerrero sein Haus verkauft hat, etc. pp. Und Tom Brady sogar vielleicht auch woanders nochmal spielen könnte. Auf jeden Fall, dass die letzte Saison bei den Patriots sein könnte für Tom Brady. Das Ganze, ich hatte es eingangs gesagt, wurde dann jetzt nochmal aufgegriffen in den wöchentlichen Mandatory-Radio-Interviews, die Tom Brady geben muss. Da wurde er auch nochmal gefragt und da hat Tom Brady dann auch, wie man es eigentlich auch von Tom Brady kennt, relativ, nichtssagend geantwortet, indem er einfach sagte so, also ich habe jetzt da den Vertrag und danach weiß ich noch nicht, was dann passiert. Also keine Ahnung. Und dann wurde alles offen gelassen.
Ja, das ist wirklich schwer. Also ich meine, die Information, dass Alex Guerrero sein Haus auch verkauft hat, macht die Geschichte natürlich so ein bisschen juiciger, aber so richtig juicy ist er für mich noch nicht geworden dadurch, denn es gibt viele Gründe, warum Menschen, die extrem reich sind, wie es Tom Brady ist, warum sie ein Haus verkaufen. Das ist nicht so lebenseinschneidend, wie es für die meisten Menschen ist. Ich vermute mal, dass die meisten Menschen, die uns zuhören, dass das auch eher so eine besondere Sache ist, wenn man ein Haus kauft oder verkauft.
Ja.
Bei Alex Guerrero, keine Ahnung, vielleicht zieht er einfach ins Gasthaus von Tom Brady ein oder so. Keine Ahnung. Ist mir eigentlich relativ wurscht, was die Zukunft bei den Patriots angeht. Ja, für mich hat sich eigentlich nicht viel verändert. Zum einen ist es für mich schwer vorzustellen, wie es aussieht. Zum anderen sehe ich Indizien dafür, denn der Kader der Patriots ist schon, wirkt schon dieses Jahr eine Spur besonders auf mich, weil halt extrem viele Free Agents im nächsten Jahr anstehen. Sieht für mich schon so ein bisschen so aus, als wenn das so ein natürlicher Bruch sein könnte. Auf der anderen Seite ganz stark dagegen spricht, okay, warum tradest du denn Jimmy Garoppolo? Warum tradest du Jacoby Brissett, wenn du denn wissen würdest, dass Tom Brady nach diesem Jahr tatsächlich aufhört? Natürlich kann es auch sein, dass Tom Brady vor 2 Jahren gesagt hat, so ja, nee, ich mache auf jeden Fall noch 5 Jahre und jetzt hat er sich spontan entschieden oder relativ spontan in den letzten, weiß nicht, paar Monaten, dass es dann doch das letzte Jahr quasi sein wird für ihn. Das kann natürlich sein, aber wenn quasi feststeht, wenn es irgendwie untereinander Bill Belichick, Tom Brady und Robert Kraft meinetwegen besprochen haben, wie lange es noch weitergehen sollte, dann hätte es für mich wenig Sinn gebracht, Brissett wegzutraden, den man dann ganz in Ruhe hätte aufbauen können, noch weiter aufbauen können im eigenen System. Und selbst Jimmy Garoppolo, wobei das wäre schwierig gewesen, über die lange Zeit ihn zu halten, weil das auch sehr teuer geworden wäre mit einem Franchise-Tag und so weiter. Also irgendwie, nee, so richtig plausibel ist es für mich einfach noch nicht, aber am Ende ist es sehr, sehr schwer einzuschätzen.
Ja, ich denke auch. Also was, glaube ich, ausgeschlossen ist, also für mich, meine Überlegung ist, dass Tom Brady nochmal für ein anderes Team spielen wird.
Ich glaub, ja, also höchstens San Francisco, weil das so ein Kindheitstraum von ihm ist, ne?
Aber auch das, ich glaube nicht, dass...
Stell dir das mal vor, Tom Brady verlängert seinen Vertrag bei den Patriots nicht und und geht dann nach San Francisco und sagt, ja, ich würde ganz gerne bei euch spielen. Und die sagen, ja, okay. Er sagt dann auch, ich spiele auch für Minimum Salary, ich will nur einmal in meiner Karriere bei San Francisco spielen und dann ist Jimmy Garoppolo wieder auf der Bank hinter Tom Brady.
Ja, oder wird noch zu den Patriots gedealt.
Ja, oder so.
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er so einen auf hier Montana macht, der dann nochmal irgendwie mit einem anderen Team versucht, den Super Bowl zu reißen, weil das kann, glaube ich, nur in die Hose gehen. Und das würde halt seiner Legacy, auf die er ja schon Wert legt, auch wenn er das niemals öffentlich so sagen würde, eher schaden. Das heißt, ich glaube, darauf hat er keinen Bock, dass er dann irgendwie bei einem Team anheuert, der Hype extrem...
Und dann geht das, glaube ich, auch nicht in einem Jahr.
Ja, eben.
Also in einer Offseason, ne?
Ist der Hype,
das ist ein Projekt.
Ist der Hype extrem riesig und dann, weiß ich nicht, schließt er 4-12 ab oder so und seine Karriere endet irgendwie mit so einer Losing Season, die er ja noch nie wirklich hatte. Das glaube ich, da hat er, glaube ich, keinen Bock drauf. Und dann sich nochmal irgendwie seine ganze Entourage in ein ganz anderes Team reinpacken. Welches Team vor allen Dingen gibt ihm das, ne? Das muss man auch dazu sagen. Klar gibt es irgendwelche Teams, die Tom Brady sofort unter Vertrag nehmen wollten, aber es ist halt nicht nur Tom Brady, den du unter Vertrag nimmst, sondern du nimmst halt den ganzen Kram, mit dem sich Bill Belichick da eben auch umschlagen muss, halt auch mit. Und da darf dann kein anderer Athletic Trainer darf da an ihn ran. Keiner der Ernährungswissenschaftler des Teams dürfen an ihn ran, sondern alles nur von Alex Guerrero und Tom Brady 12.
Meinst du, Gordon Ramsay dürfte für ihn kochen? Oder wäre das auch nur eine okaye Verwendung seiner Zeit?
Ja, er würde vielleicht use the cocktail stick. Er würde vielleicht den einen oder anderen Happen von ihm essen, aber er würde sich wahrscheinlich nicht sporttechnisch auch von Gordon Ramsay ernähren lassen. Also das ist ja alles so eingespielt und es ist alles so fest bei Tom Brady, auch diese ganzen Abläufe, dieser Rhythmus, den er hat. Und auch, muss man sagen, auch wenn ich mir es immer schwer nur vorstellen kann, dass es wirklich andere Teams gibt, die nicht annähernd so professionell sind wie die Patriots, weil ich denke mir immer so, eigentlich müssten alle Teams, was die Professionalität, auf einem Level sein. Aber ich glaube, für Tom Brady wäre es extrem hart, wenn er in ein Team kommen würde jetzt, das nicht annähernd so professionell geführt und annähernd so professionell ist wie die Patriots und da dann einfach sagen so, toll, jetzt versaue ich mir hier meine Karriere, mein letztes Jahr, wo mich alle in Erinnerung behalten werden, nur weil hier irgendwie so ein lockerer Feelgood, Faktor herrscht und niemand so wie Bill Belichick für Ordnung sorgt. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass er darauf überhaupt gar keinen Bock hat. Deswegen, wenn dann Karriereende, aber nicht ein anderes Team.
Ja, ich tendiere auch dazu. Also ein anderes Team kann ich mir auch schwer vorstellen. Das wäre nach 2014. Nehmen wir mal an, Tom Brady hätte 2014 dieses Jahr, wo es so mies angefangen ist. Ich glaube, mit 2-2 sind sie gestartet, ne? Mhm. Und alle haben gesagt, okay, das ist das Ende, jetzt ist vorbei und bla bla bla. Nach 2014, das wäre noch so ein Zeitpunkt gewesen, wo ich mir hätte denken können, okay, wenn er sich dann vielleicht nicht gefangen hätte oder die Patriots sich nicht gefangen hätten, dass dann Belichick gesagt hätte, okay, ich mache jetzt mit Jimmy Garoppolo weiter, so ein bisschen, ne, so eine smooth Transition und dann vielleicht Tom Brady traden oder ihn sogar cutten. Ich weiß nicht mehr genau, wie seine Vertragssituation damals aussah. Da hätte ich mir das noch vorstellen können, denn da war er 37, das heißt, er hatte noch durchaus plausible 4 Jahre vor sich oder 3 Jahre vor sich, wo dann eine ähnliche Manning-Situation quasi entstanden wäre, wo man auch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte dann. Aber jetzt mit einem Quarterback, der jetzt schon so alt ist, wie Tom Brady alt ist, in einem neuen Team zu starten, ich weiß auch nicht, ob da überhaupt Teams so großes Interesse dran haben.
Ja, deswegen sage ich ja. Also welches Team sollte das freiwillig machen? Außer ein Team, das sagen würde, okay, wir haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, den Quarterback, aber der braucht mindestens noch 1,5 bis 2 Jahre. Dann ansonsten macht es halt keinen Sinn. Ne?
Ja. Also ich sehe es auch nicht wirklich. Also, und Adam Schefter dürfen wir auch nicht vergessen. Er ist in erster Linie da, um Buzz zu generieren und
er ist ein Homie von Tom.
Ja, mein Gott. Also.
Ja, sie verstehen sich total gut bestimmt.
Keine Ahnung, ist mir auch egal.
Ja. Also auf
immer hinterfragen, was das Interesse der Person ist, die etwas sagt.
Ja. Das heißt, Tom Brady, aber wie wäre es denn, was denkst du denn, wenn Tom Brady nach der Saison sagen würde, das war's für mich, vielen Dank, er würde die Patriots jetzt nicht in totalen Chaos, ins totale Chaos stürzen, aber es wäre schon ein, einfach nur, weil es Tom Brady ist, ein extremer Einstellung. Wir haben jetzt von Jared Stidham gesehen, dass er bei weitem nur nicht auf NFL-Niveau ist. Das wäre schon für das gesamte Team, für Bill Belichick, ein extrem herber Rückschlag.
Ich glaube schon, dass es ein totales Chaos sogar wäre. Also die Transitioning Time nach Tom Brady, ich glaube, da können wir uns als Patriots-Sympathisanten, Fans oder wie auch immer wir uns bezeichnen wollen, auf harte Zeiten vorstellen, denn ja, ich glaube nicht, dass Bill Belichick so gut ist, dass er quasi aus nichts so viel Erfolg zaubern kann. Und das Team ist, ich habe das Gefühl, dass das Team extrem hochgecoacht ist und sehr viel overperformed wird von den Spielern, also sowohl in der Defense als auch schlussendlich in der Offense. Mhm. Und wenn du dann einen Quarterback hast, der nicht auch dieses mentale Level mitbringt, das Tom Brady mitbringt, dann wird das, glaube ich, ganz schön schwierig und boah, da graut es mir schon ein bisschen vor.
Schon ein bisschen strange irgendwie diese Vorstellung. Ne? Also auch wenn das Team jetzt, was die Defense angeht, so gut ist wie es noch nie, Tom Brady gehört immer noch zu den besten Quarterbacks in der Liga und das kannst du nicht ersetzen. Wäre schon wirklich sehr interessant, es sei denn, die Patriots würden dann irgendwie einen ja, halb garen Quarterback sich irgendwie ertraden.
Ach nee, das kann kein ertradebarer Quarterback liefern.
Nee, das kann keiner liefern, aber einen ähnlichen oder zumindest ein Team, das konkurrenzfähig wäre, könnten sie auch. Nee,
dann lieber sacken ein Jahr oder zwei Jahre ein Rebuild angehen, Spieler rauskegeln, die quasi nur noch eine kurze Karriere haben, sprich Hightower, McCourty, solche Charaktere quasi, die ich ja auch unheimlich gerne mag, aber die einfach keine lange Zukunftsperspektive haben.
Und dann?
Und dann hoffen, dass du im Draft jemanden findest. Oder dass Stidham vielleicht tatsächlich jemand ist, ihn zu evaluieren, was natürlich sehr unwahrscheinlich ist, aber also da würde ich dann diese Rebuild-Route nehmen.
Ja, klar. Das ist, ja,
anstatt jetzt irgendwie, keine Ahnung, willst du dann, dass Kirk Cousins bei den Patriots spielt, so. Obwohl, wäre natürlich interessant zu sehen, was Bill Belichick, falls Bill Belichick
Trainer
eben. Ist, liefern könnte. Das wäre natürlich schon sehr spannend. Also das, aber ich glaube nicht, dass das zu Erfolg
führt. Marcus Mariota. irgendwie so einer.
Jameis Winston, ja.
Ich glaube schon, dass unter Bill Belichick würden diese Spieler deutlich besser spielen. Wenn Josh McDaniels ja noch da wäre, wären sie deutlich besser. Und deswegen glaube ich, dass trotzdem das Team noch konkurrenzfähig wäre. Und deswegen ist halt dieser Schritt zu voller Rebuild halt zu groß, weil du immer noch ein
Team. Was heißt denn konkurrenzfähig? 8-8 oder Playoff-Teilnahme?
Nee, Playoff. Also AFC East gewinnen und Playoffs. Ich glaube, Tom Brady ist dafür verantwortlich, dass sie die Super Bowls gewinnen. Und dass sie Spiele wie zum Beispiel gegen die Kansas City Chiefs gewinnen im letzten Jahr.
Ich glaube, dass also mit einem anderen Quarterback, mit so einem, wie du es jetzt gerade sagtest, Mariota oder so, dass sie eine Chance hätten auf die Playoffs. Also ich würde eher so Richtung 8-8 tippen und vielleicht, wenn sie dann in entscheidenden Situationen Glück haben, vielleicht dann auch in die Playoffs dann reinkommen.
Wir könnten diese Diskussion wahrscheinlich noch Tage weiterführen, machen wir aber nicht, denn auch ihr habt wahrscheinlich Besseres zu tun. Christian, wir können vielleicht noch einen kurzen Ausblick als Abschluss der heutigen Folge machen, denn das Spiel der Cleveland Browns steht an, der New England Patriots zu Hause gegen Cleveland, ein spätes Sonntagsspiel, nicht ganz so spät, denn wir erinnern uns, die Zeit wird umgestellt am Wochenende, das heißt, für uns sehr, sehr angenehm, die wir hinter der Zeitverschiebung etwas leiden, was die amerikanischen Sportarten angeht. Das heißt, 9.25 Uhr ist Kickoff gegen die Cleveland Browns. Was erwartest du? Wird es ein härterer Test als das, was wir in Woche 1 bis 7 gesehen haben, jetzt mal ausgeklammert, der Buffalo Bills?
Ausgeklammert Buffalo Bills, ja. Eingeklammert Buffalo Bills? Nein. Also, wahrscheinlich wird es auch ein deutliches Spiel, schätze ich schon. Keine Ahnung, 7 Sacks und 4 Interceptions oder so.
Ja?
Ja, würde ins Schema der Browns im Moment reinpassen, ne?
Ja, also, das stimmt.
Und die laufen wahrscheinlich gegen die beste Defense der Liga, also warum sollte es dann auf einmal anders werden, ne? Ja. Und dementsprechend damit etwaigen kurzen
Feldpositionen
und Special Teams Defense Scores, dann sollte das, glaube ich, dann am Ende doch auch eine relativ klare Nummer werden, auch wenn die Offense vielleicht, ja, Miles Garrett ist so ein bisschen die Frage, der dreht ja richtig ab im Moment. Da habe ich dann auch immer so ein bisschen Sorge, was ist mit der Playability von Tommy, ne? Aber das wird schon werden.
Du hast geklopft oder jemand hat bei dir geklopft. Nichtsdestotrotz.
On wood genommen.
Knock on wood. Ja. Schön, dass wir auch trotz Petspot immer noch mal Gruden hier irgendwo irgendwie einbringen können. Freut mich sehr. Ja, das war es von unserer Seite vom Petspot für diese Woche. Wir werden in der kommenden Woche mal schauen, ob wir den Petspot machen. Wir informieren euch dann natürlich rechtzeitig. Das war es soweit von uns. Für euch eine wunderschöne restliche Woche. Viel Spaß beim späten Sonntagsspiel der New England Patriots gegen die Cleveland Browns am kommenden Sonntag. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche beim NFL Tuesday für alle, die möchten, und beim Petspot. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.